im Wasser.
Ja, einfach so ein Biber, der chillt.
Langsam schwimmt der Biber, langsam hin und her. Langsam schwimmt der Biber, ja, im öffentlichen Flussverkehr. Langsam schwimmt der Biber.
Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Gut Abgehangen. Und es ist eine absolute Premiere. Es ist noch nie da gewesen. Wir nehmen diese aktuelle Folge Gut Abgehangen tatsächlich bei Tageslicht auf.
Ja, stimmt. Und deswegen ist weder einer von uns nackt noch müde.
Mensch, die beiden stärksten Dinge, die unseren Podcast ausmachen, sind damit hinfällig. Aber es ist tatsächlich so, es ist jetzt, ihr hört das natürlich wie immer am Dienstag um 5 Uhr, ab 5 Uhr morgens. Es ist gerade hier Sonntag, 11.20 Uhr. Holy shit, Allah, wir haben einen geregelten Tagesablauf.
Ich muss dir ganz kurz noch dazu sagen, ja, weil ich es super lustig fand. Ich habe, gestern mit Serra Karibik telefoniert, ist auch ein Comedian, ja. Und dann meinte ich irgendwann so, hey, Serra, mach ein bisschen vorwärts, ja, ich wollte gerade duschen, ich bin nackt, ja. Und dann der so, ich auch, ich will es dir zeigen. Und ich so, wie will ich es mir zeigen? Hat der FaceTime angemacht, zeigt mir, wie er nackt ist, und ich war nackt. Und dann haben wir uns übertrieben gefreut, haben übertrieben gelacht, haben rumgetanzt. Und dann höre ich nur von hinten, wie seine Frau zu ihm sagt, was macht der eigentlich da? Was zur Hölle macht der eigentlich da? Aber das ist so wirklich Männerhumor, wie wir uns freuen, dass wir beide nackt sind. So, ja, ich bin auch nackt. Ja, dazu ist mir nur ins Sinn gekommen.
Ja, ich meine, du zeigst ja auch mal ideal, dass wir jetzt das neue Dream Couple in der deutschen Comedy haben. Serra Karibik und Allah Frei. Endlich. Schön, dass wir die Ersten sind, die es erfahren, Allah. Und ja, dass ihr euch da so nahe kommt. Und ich wünsche euch alles Gute und freue mich für euch.
Ja, das wird, ich glaube, es wird eine lange, schöne Beziehung.
Ja, ja, und vor allem auf die Frage, auf die Aussage, ich bin gerade nackt, ist das Letzte, was mir einfallen würde, ich auch. Das wäre das Letzte, was ich sagen würde.
Noch schlimmer ist, dass du sagst, ich will es dir zeigen.
Ja,
das ist aber alles Schlimmste an Aussage. Warum glaubst du doch?
Ja, also ich meine, uns hört ja auch der ein oder andere Polizist, das wissen wir ja. Also bitte mal aufschreiben, Serra Karibik ist ein spannender Kandidat für solche Delikte, der einfach über FaceTime Leute belästigt.
Hört den in Augen behalten. Ist auch noch ein Ausländer.
Ja. Ja, und ist Kinderpfleger. Ja, und Kindergartenpfleger.
Jetzt
wird es kritisch. Hast du mal seine Instagram-Reels gesehen, wie er da immer von seinem Alltag erzählt als Kinderpfleger? Ja, sehr lustig. Sehr, sehr, sehr funny. Sehr lustig.
Kinder sind eh super lustig. Ey, ich muss mal so lachen. Ich war gestern in der Stadt unterwegs, ja, und auf einmal hat sich ein Kind mit der Mutter einfach auf den Boden gelegt und meinte, das will nicht mehr weiterlaufen. Es hat sich einfach auf den Boden. Es gab jetzt nicht, das war sein, das zu lösen. Weißt du, ich habe
will einfach nicht. Will einfach nicht. Also bei uns ist es auch gerade so auf dem Level, meine Tochter denkt gerade, sie kann Einfluss nehmen aufs Geschehen durch böses Gucken. Also dann sage ich so, wir müssen Schuhe anziehen. Und dann guckt sie mich so böse an. Nein! Nein! Und ich so, boah, ich wünschte, wir würden in einer Welt leben, in der das einfach so klappt, ne?
Aber doch, ein bisschen so klappt das schon. Ein bisschen, du machst es zumindest dann ein bisschen langsamer.
Ja, dann macht man so Tracking, so welche, dann sagt man nicht, zieh die Schuhe an, sondern man sagt, welche Schuhe möchtest du denn anziehen? Ja? Möchtest du die Schuhe anziehen oder soll ich dich einfach rauswerfen? Was möchtest du denn?
Dann gibst du dir jetzt nur eine Respektschelle.
Ja, nee, das nicht. Das aber dann. Das Ding ist halt, wenn man sie dann so vor so eine Wahl stellt, dann bricht dieses Nein oft auf. Dann sagen sie, ah, cool, ich kann mitentscheiden, wie es läuft. Das ist ja cool. Ja. Das ist dann schon besser.
Aber ich glaube, es ist immer so, selbst als Erwachsener, weißt du, wenn ich eine Wahl habe, dann denke ich mir, ja, okay, dann nehme ich das weniger schlimme Übel für mich, weißt du?
Total, absolut, ne? Cola, Fanta, beide von der Coca-Cola Company, aber ich habe die Illusion von der Entscheidung. Und das hält uns wunderbar in diesem System des Kapitalismus, das unseren Planeten zerstört. Aber wir haben das Gefühl, wir haben eine Entscheidung. Ist doch super. Okay. Genau so.
Nicht diese tiefen Ebene damit wieder erreichen, aber ja, das ist natürlich auch.
Entschuldigung, tut mir leid. Lass uns lieber weiter über nackte Ausländer reden. Nein, ich wollte eigentlich nicht über Kinder reden. Ich wollte einfach sagen, dass Serra sehr witzig ist. Ich finde Serra sehr witzig. Ich finde auch seine Dietmar Diederle, ja, wo er so diese schwäbische Nummer da macht immer und in unterschiedlichen Berufen dann immer auftritt, ist sehr lustig. Muss ich immer lachen.
Weil der Typ ist nämlich tatsächlich im Gegensatz zu uns ein sehr guter Schauspieler. ist richtig, richtig gut. Da hat
ja
auch
ja, da hätte ich hätte jetzt nicht, ich hätte jetzt nicht den Vergleich so gemacht, Allah, ne? Aber ja, gut, wenn du, wenn du das sagst, gut, okay.
Ich habe vor allem mich gemeint. Ich habe ja auch
gut, also glaubt man nie. Gegen mich einen besseren Schauspieler zu sein, ich habe keine Ausbildung in dem Fach, ne? Also ich würde auch sagen, irgendwie so ein Blobfisch hat mehr Ausdruck als ich.
Ja, wie wollen wir starten heute? Wie wollen wir starten?
Ja, pass auf, ich habe eine E-Mail bekommen an laber@gutabgehangen.net. Da können uns ja die Hengis immer schreiben. Und da erreichte mich eine Korrespondenz, und zwar von Janosch. Janosch hat sich nämlich berufen gefühlt, dass er uns aufklärt, ob Cäsar ein Kaiser war. Weil ich habe in der letzten Folge in meiner unendlichen Unwissenheit die Frage in den Äther gestellt, war Cäsar eigentlich ein Kaiser? War Cäsar eigentlich ein Caesar? Wollte ich gerade sagen. Und er schreibt, hallo Maxi, hallo Allah, ich höre gerade die aktuelle Folge Gut abgehangen und die von Maxi kurz eingeworfene Frage, war Cäsar Kaiser, traf einen wunden Punkt. Das finde ich einfach schon mal eine geile Formulierung, dass sowas einen wunden Punkt treffen kann. Denn Achtung, Cäsar heißt Kaiser und nein, Cäsar war kein Kaiser, aber Caius Iulius Cäsar, heißt es nicht Julius? Julius Caesar ist Namensgeber des Begriffs Kaiser, da unter Lateinern es ja auch jene Verrückte gibt, die meinen, dass man das C wie ein K und ein Ä wie ein I ausspricht. So wird aus Caesar Kaiser, bla bla bla, danke Janosch.
Dass ich es jetzt richtig verstanden habe.
Ja.
Also der Begriff Caesar hat damals nicht die Bedeutung, also es war zwar, es hat Kaiser geheißen, aber es war nicht ein Kaiser in dem Sinne. Das wurde es dann eher später, wirklich.
Ja, genau. Der hieß einfach Cäsar und dann haben die Lateiner gedacht, der wurde jetzt umgebracht von dem Brutus, aber ich will jetzt auch, habe jetzt auch keinen Bock auf einen neuen Begriff. Wir nehmen einfach den Typen weiter, ne?
Geil. Ja, danke. Ich liebe ja solch Wissen. Also ich wusste, dass Cäsar Kaiser heißt, aber ich dachte immer, das wäre jetzt wieder. Nein! Wirklich, aber ich dachte, das wäre der Erste, der das begründet hat. Okay, und das ist jetzt das Kaiserreich, ja. Aber ich wusste nicht, dass das deswegen kommt. Dass es einfach ein Namen war, und die dann gesagt haben, wir benutzen jetzt alle.
Ja, die im alten Rom waren sie halt auch schon schreibfaul, merkt man halt einfach. Genau. Ne? Ohne Scheiß, das alte Rom, ja, was haben die bitte an Kultur hervorgebracht? Gar nichts. Ne? Wo sind sie denn heute?
Baustellen.
Ja, haben schon stark nachgelassen, die Römer, muss man schon wirklich sagen.
Alles kaputt, diese Kolosseen und so, ist furchtbar.
Ja, furchtbar. Furchtbar.
Wenn wir bei furchtbar sind, soll ich kurz reingrätschen?
Grätschen Sie, werter Kollege.
Ich war jetzt die Tage in Berlin und wir hatten schon mal kurz angeschnitten das Thema Zoos, ja. Und ich bin ja eigentlich, ich habe ihm gesagt, hey, Zoo will ich eigentlich nicht mehr machen und so, bla bla bla. Und dann war ich halt in Berlin, da wollte jemand unbedingt in den Zoo, ja. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich habe ein Hotel.
Da war ich in Berlin und irgendjemand wollte in den Zoo. Okay.
Genau. Und ich war halt genau, Hotel war genau in den Zoo. Ja. Mhm. Und ich so, okay, komm, ich tue mir das nochmal an. Und ich habe jetzt wirklich für mich heute entschieden, nie wieder.
Ach, wirklich. Krass.
Mhm. Ich fand echt furchtbar. Ich fand sogar das Affengehege schrecklich. Ja? Und dann haben die sogar so ein Schild gehabt, wo sie sich entschuldigt haben und meinten so, ja, wir wissen, unser Affengehege ist total veraltet vom Stand und so, aber wir wollen das in Zukunft, wollen wir das ändern. Ja, und ich war so, okay, weil das war wirklich so, stell dir vor, du kennst ja diese Glasscheiben, da war einfach dieses gefliest, wie so eine alte Küche, aber nicht eine moderne Küche. Weißt du, diese alten Fliesen und so, bisschen Stroh überall, und da waren dann Affen drin und es war so deprimierend, es war so traurig. Dann hast du diese Halbstarken gehabt, die dann da, weißt du, so ans Fenster klopfen und so, und ich habe mich so geschämt.
Oh, ja.
Ich habe mich richtig, ich bin da rein und ich bin da mit so einem miesen Gefühl rausgekommen aus diesem Zoo. Da habe ich für mich gesagt, okay, nein, nie wieder. Ja, ich wette, vielleicht gibt es Leute, die da, es gibt bessere Zoos oder machen das besser. I don't know. Ja, aber jedenfalls für mich war so, also ich fand den, und tun sie von dem Berliner Zoo echt furchtbar.
Hm.
Also habe ich oft gedacht, so, ja, aber das ist so klein alles und so. Also ich war richtig, ja, hat mich richtig runtergezogen. Wollte ich nur noch mal kurz loswerden. Also da habe ich gemerkt, so, nee.
Ja, wenn man das da mal so sieht, ne, vor allem auch, wenn man auch, der Kölner Zoo hat ja auch Elefanten zum Beispiel. Mhm. Ne, und du merkst halt auch, zum Beispiel, wenn Elefanten so hin und her wippen, Ja, die sind einfach weg. Die sind einfach mental, haben die einfach einen Dulli weg, so, weil die halt einfach da einfach eingehen. So, also möchte ich jetzt nicht sagen, dass das im Kölner Zoo die Tiere schlecht behandelt werden, aber das, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für die Tiere eine mentale Herausforderung ist. Ich kenne aber jemanden, der beim Zoo arbeitet und der schwört drauf, dass die da gut auf die Tiere aufpassen. Jetzt denke ich mir.
Also ich bin sogar überzeugt, dass die Leute, die das machen, ich glaube, das sind Leute mit Herzblut, die Tiere lieben, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wenn du einen Menschen in ein Gefängnis steckst und du passt super auf ihn auf, ja, du wirklich, und du guckst auch, dass er ein bisschen da was machen kann und so, aber er ist ja trotzdem einfach eingesperrt.
Ja, also ich meine, wenn du jetzt von Menschen einsperren redest, es gibt ja durchaus Menschen, die sollten weggesperrt werden, weil sie einfach eine Gefahr für die Allgemeinheit sind. So. Und nur mal so, aber ich finde auch in manchen, wenn man jetzt die Parallele ziehen will, auch manche menschliche Gefängnisse sind schon hart an der Grenze, so was Menschlichkeit angeht und so.
Ja, du gehst gar nicht um Verbrechen, mir gehst nur um diese
Ich weiß,
wenn du im Gefängnis bist.
Ja, aber das ist ja, du wirst irgendwie irre, du brauchst irgendwie eine Beschäftigung oder so, und das kann halt schon eine große Gefahr werden. Auf der anderen Seite, ich nehme jetzt mal die Position des Zoos ein, ja, einfach nur, damit wir eine Diskussion haben. Viele Zoos sagen ja von sich selber, Moment mal, weil es uns Zoos gibt, überleben gewisse Tierarten überhaupt erst, weil die ja sonst aussterben würden.
Ich glaube zu wissen, dass das nicht wirklich so ist.
Ja, okay, ja, gut.
Weil es gibt so Artenschutzprojekte, die sind dann auch die Tiere in der Natur, es ist jetzt voll gemeine Diskussion, weil du ja jetzt du musst ja dann jetzt den Zoo vertreten quasi, obwohl ich auch deine Meinung kenne, du bist jetzt glaube ich auch nicht der größte Zoo-Fan. Das ist also tatsächlich nicht so. Also ich wüsste jetzt auch keinen Zoo, der jetzt irgendwie das Überleben gesichert hat von dem und dem Tier. Die meisten Artenprojekte, die finden in der Natur statt, dass sie die Tiere in der Natur schützen, weil auch das, was ich gesehen habe, da merkst du halt schon, dass das teilweise nichts mehr mit, wie du sagst, mit wilden Tieren zu tun hat, also die Löwen oder so, wie da, weißt du, das hast du denen angesehen, der ist von links nach rechts gelaufen, von links nach rechts, ich bin kein Experte, aber ich glaube, das machen die. Und das war einfach so, also ich glaube, man müsste da jemand befragen, der wirklich Ahnung hat, aber ich gucke ja ab und zu ein paar Videos und so, und eigentlich sind Zoos einfach nicht mehr zeitgemäß.
Die Zoos verzeichnen aber jedes Jahr höhere Zuschauerzahlen.
Echt?
Ja, es gehen immer mehr Leute in Zoos.
Das hätte ich nicht gedacht.
Ja.
Ich habe jetzt wirklich gedacht, das geht runter.
Ja. Ne, es gibt ja auch Menschen, die gehen jeden Tag in den Zoo. Ne, also jetzt zum Beispiel, ich kann mich noch an alte News erinnern, da in Bayern die Zoos kriegen auch immer mehr Menschen oder so, also jetzt als Zuschauer, nicht wirklich in den Käfigen oder so. Es gab ja auch mal eine Zeit, da wurden Menschen in Zoos ausgestellt.
Das ist ja krass.
Ja.
Ja, das ist sehr krass. Das ist übertrieben krass, wenn du dir überlegst.
Ich glaube, man nannte es irgendwie Völkerschau oder so. Also irgendwas ganz Widerliches. Genau, so.
War das. Das war so, wie heißt der? Heißt der nicht auch Hagenbeck oder so, der Tierpark?
Hagenbeck, genau. Ich glaube, das ist es. Ich sehe es hier gerade.
Ganz traurige Geschichte, dass dann auch so ein Typ war, der sich dann später erschossen hat. Also einer, der da quasi als Wilde ausgestellt wurde.
Oh, krass,
ey. Der hat sich dann auch später erschossen.
Hier, pass auf. Panorama, 24.11.2022. Menschenzoo, das dunkle Erbe des Tierparks Hagenbeck. Fremde Menschen wurden neben Tieren im Zoo ausgestellt. Sie wurden vermarktet als wilde Kämpfer aus Afrika, als Kannibalen der Südsee, als primitive Urmenschen aus Südamerika. Von Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfang der 1930er zogen die sogenannten Völkerschauen ein Millionenpublikum an. Der Hamburger Tierpark Hagenbeck war europaweit im Menschenzoogeschäft führend. Eine öffentliche Aufarbeitung dieses Kapitels der Kolonialgeschichte verweigert die Eigentümerfamilie Hagenbeck jedoch bis heute.
Das verstehe ich nicht. Und weißt du, warum ich das nicht verstehe? Ich finde sogar...
Doch, ich kann das sehr gut verstehen. Ich kann es irgendwie noch verstehen, dass sie das nicht aufdröseln wollen.
Aber ich finde, das wäre doch eigentlich super interessant. Nee, weil guck mal, natürlich ist das ein Riesenschock, ja, aber das war ja auch eine ganz andere Zeit. Nicht, dass das deswegen gut war. Aber... Man kann das doch
schon. Allah!
Ja. Ja, guck mal.
Das war ja eine ganz andere Zeit. Also da könnt ihr euch Sklaven jetzt mal nicht so anstellen.
Nein, halt, aber deswegen ist doch die Aufarbeitung eigentlich für jetzt umso einfacher. Weil wenn ich selber jetzt das gewesen wäre, ich persönlich, ja, dann würde ich auch sagen, ja, ich würde lieber nicht drüber reden, ja. Aber wenn jetzt mein Ururonkel das gemacht hat, dann würde ich sagen, hey, ist doch gut, dass wir das aufarbeiten. Lass im Zoo selber, lass einen Raum dafür machen, ja? Mhm. Lass es aufarbeiten, lass mal Menschen da rein.
Ja. Yeah.
Vor Ausländer rumlaufen. Nein, aber ich meine, dass man dann wirklich mit Schilden sagt, hey Leute, guckt mal, das war scheiße, bam, bam, bam. Also warum nicht? Ich finde, das wäre doch sogar spannend, das aufzuarbeiten.
Ja, Weiß ich nicht. Also natürlich ist es spannend, aber wenn man da jetzt so einen eigenen Raum irgendwie, weil mein Problem mit Aufarbeitung, erstmal klar sollte man machen, aber es ist ja in den seltensten Fällen für die Nachkommen der Menschen, die ja von diesen menschlichen Katastrophen betroffen sind, sondern das ist ja oft einfach, auch unsere Aufarbeitung des Holocaust ist ja eigentlich nur dazu da, dass wir uns selber auf die Schulter klopfen können und sagen können, oh, guck mal, wie reflektiert wir mit unseren Fehlern umgehen. Und wenn jetzt da der Hagenbeck da irgendwie so ein Special Room, quasi so eine Hagenbeck Classics Raum aufbauen würde und sagen wir das Beste aus 300 Jahren Hagenbeck, und dann da so zeigt, übrigens, wir haben das früher ganz anders gemacht, aber wir haben uns total gebessert und so. Klar, das ist dann auch einfach nur für mich, also man sollte es auf jeden Fall machen, aber die Aufarbeitung dient sehr oft einfach nur dem Selbstvergewissern und dem, also es ist halt schon eine ziemliche Scheiße, muss man sagen.
Also man kann das nicht mal sagen. Also ist jetzt Kritik, dass sie das nicht machen? Ist das jetzt gut, dass sie es nicht machen? Oder soll ich dann?
Nein, es ist scheiße, dass sie es nicht machen. Da will ich ganz klar sein. Also das geht überhaupt gar nicht, dass auch, wie gesagt, der Artikel ist jetzt ein Jahr alt. Vielleicht gibt's da auch neue Erkenntnisse. Das ist jetzt auch unser Halbwissenstand. Aber ich meine, die hatten 200 Jahre Zeit.
Ja, genau.
Kann ja sein, dass nächsten Dienstag der Hagenbeck sagt, weißt du was, irgendwie hat der Schweizer und der Bayer doch recht. Komm, ich sag's jetzt mal.
Ich habe hier noch so Bilder gefunden. Ein Foto von. Hey.
Wir können das, also ich finde das so krass, wir können es halt nicht nachvollziehen. Also stell dir einfach mal vor, du wirst in ein anderes Land verschleppt oder als Act gebucht, in Anführungsstrichen und doppelt Anführungsstrichen, und musst dann da im Zoo so rumhängen und bist dann da, also ist für mich unvorstellbar.
Die haben ja nicht einfach Leute genommen und gesagt, hey, du hängst jetzt hier rum, die haben denen ja Kleidung gegeben. Also wie wir uns Bilder vorstellen. Das finde ich ein bisschen absurd. Die haben gesagt, okay, und die haben denen auch so Anweisungen gegeben. Dann, weißt du, da machst du viel mit deinem Stab und das war richtig so. Naja, die haben da schon
geguckt. Oh Gott, das ist schlimm. Ja, oder die haben sich wahrscheinlich mit denen auf Deutsch unterhalten und dann gesagt, so, pass auf, wenn es losgeht, bitte nie wieder Deutsch. Ja, also wenn es ganz schlimm läuft, ist alles mutmaßlich jetzt, ne? Keine Ahnung, aber da finde ich, also Zoos ist wirklich ein kritisches Thema, obwohl ich letztes Jahr echt 3-4 Mal im Zoo war, im Kölner Zoo, weil der Kölner Zoo wirklich schön ist, da kann man schön hingehen, und auch für Familien ist es halt einfach super, da hinzugehen, aber trotzdem, das ist sehr klar, dass da die Tiere da, manche Tiere da nicht so die beste Zeit haben.
Das finde ich mir spannend, weil, also Max, ich bin ja ganz ehrlich, ich bin so ein Mensch, ich habe sicher auch viel Doppelmoral, ja, bin ich eben auch hingegangen, ja, und ich war irgendwie überrascht, dass es mir wirklich gar nicht gefallen hätte, weil ich habe wirklich gedacht, ich mache jetzt einen schönen Tag und ich dachte mir, komm, als Kind, du warst doch auch gerne im Zoo und ich fand diesen Zoo in Berlin, also vielleicht habt ihr andere Erfahrungen damit, vielleicht sind die gerade, weil jetzt Winter in den Frühling, ich fand das so trostlos,
auch
Wege, weil ich dachte eben auch so, als Kind habe ich Zoos ganz anders in Erinnerung. Oder ist der Kölner Zoo, kann ja einfach schöner sein. Kann ja wirklich so sein.
Also zum Beispiel, was du einfach mal gesehen hast, so diese Tiere, die da so hin und her pacen, wie so Sträflinge oder so. Das habe ich halt vielleicht in meiner Kölner Zeit, wo ich hingehe, einmal bei den Leoparden gesehen. So, aber ansonsten haben die Tiere da immer einen guten Eindruck auf mich gemacht. So, ne? Die Löwen sind da immer ordentlich rumgehüpft, die Bären klettern da die Bäume hoch und so. Aber bei den Elefanten wird es dann doch recht offensichtlich, ja, dass man da irgendwie sagt: so, ah, okay, ich weiß jetzt nicht, ob die das so gut finden. Aber ich habe mich dann auch eingelesen und so, und der Kölner Zoo, gerade das Elefantengehege, ist ja wirklich europaweit einer der krassesten Elefantengehege. Also, die haben da einen Wassertümpel, die haben da eine riesiges Haus, wo die reingehen können, wo es kalt ist, den Elefantendome, glaube ich, heißt das. Also das ist wirklich, da wird schon viel aufgefahren, damit es den Tieren auch gut geht. So. Und deswegen als
Ranking, welche der beste Zoo in Deutschland ist?
Boah, Alter, lass mal gucken. Warte mal, ich google jetzt. Zoo-Ranking Deutschland. Ich gebe es jetzt mal ein. Tierpark Berlin auf Platz 1.
Nein.
Ja, aber warst du im Tierpark oder im Zoo Berlin?
Ist das nicht dasselbe?
Ja, es gibt den Tierpark. Willkommen im größten Tierpark Europas. Das ist der Tierpark Berlin. Und dann gibt es noch den Berliner Zoo. Das sind zwei unterschiedliche.
Ja, ich war im Zoo.
Berliner ja. Zoo. Ja, der ist auf Platz 5.
Ah, interessant. Berlin Tierpark.
Ja. Also ich glaube, in dem Ranking, was ich da so habe, geht es darum, dass hier, sagen wir es mal so, nicht verkaufte, nicht Besuche, sondern nach der Statistik, die ich hier habe, werden hier Anzahl der Tiere, Tierparkgröße in Hektar, Instagram-Beliebtheit und Google-Bewertungen werden da so mit reingenommen. Also so wird da halt so eine Mischwertung genommen. Aber klar, da ist jetzt natürlich Tierwohl nicht mit drin. Das muss man auch mal deutlich sagen. Habe ich jetzt nicht gelesen. Aber was mich wundert, Köln ist gar nicht dabei. Köln ist gar nicht dabei. So, auf
drei verschiedene.
Ja. So, dann gucken wir mal. Vielleicht finden wir noch ein anderes Ranking. Ja, sind zwei Zoos. Also der Tierpark Berlin ist, da war ich nämlich mal drin, der ist riesig.
Ja, ich fand auch, der Berliner Zoo war ziemlich klein, wo ich dachte, okay, das ist aber echt auch, ich habe mir den größer vorgestellt. Aber es war der mit Knut.
Ja. Ja, okay, gut. Dann pass auf, folgendes. Dann, vielleicht hört uns ja jemand, der eine zoologische Ausbildung hat oder der im Zoowesen da einfach ein bisschen mehr Ahnung hat. Vielleicht mag der oder diejenige uns einfach schreiben an laber@gutabgehangen.net oder muss auch nicht wirklich da arbeiten, sondern einfach jemand, der da Ahnung hat, und dann werden wir da nächste Folge nochmal ausführlich dazu Stellung beziehen und klar machen, weil wir wollen natürlich keinem Zoo irgendwas unterstellen oder irgendwie was machen. Wir gehen hier mit unseren subjektiven Empfinden daraus. Und dann würde ich das jetzt einfach mal so abschließen, dass wir nächste Folge nochmal mit ein bisschen mehr Wissen da oder auch mehr Zuschauerfeedback da nochmal Stellung zu nehmen.
Ja.
Ne? Aber ich kann dich nachvollziehen, Digga.
Ja, das war jetzt auch gar nicht, weißt du, von oben herab so, ey, hier. Ja,
null.
Ich bin ja auch reingegangen.
Ja, klar.
Ich bin ja auch reingegangen.
Das ist einfach Zuschauereindruck. Das ist einfach ein Eindruck, ne, mein Gott. Und aber trotzdem, uns hören ja nicht wenige Leute, deswegen, dass wir es nochmal kontextualisieren. Und ich finde halt diese Nummer mit den Menschenzoos, finde ich so krass, Alter. Ne? Millionen Publikum, Alter. Millionen Publikum. Ich find's halt so krass, ne? Naja. Ich finde das aber eigentlich eine ganz gute, keine Ahnung, ob das eine gute Überleitung ist. Also ich bin da auch selber gerade ein bisschen überfordert, wie ich da jetzt.
Welche Überleitung du machst.
Ja, weil ich finde, wir reden ja hier, also hier werden ja Minderheiten, muss man ja ganz klar sagen. Und nochmal, der Zoo Hagenbeck, der ist jetzt auch ein paar Jahrhunderte alt und wir reden hier von Ereignissen, die lange, 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 lange in der Vergangenheit liegen, aber trotzdem wurden da halt einfach Minderheiten ausgestellt, auf ein Klischee überspitzt, ja. Wie gesagt, du hast gesagt, dem wurden Klamotten angezogen und denen wurden da Sachen hingestellt und auf eine gewisse, perform bitte das Klischee, was wir von dir haben. Genau. So. Und jetzt pass auf, boah, harte Überleitung, ey. Ich glaube, ich reibe mich von der einen Scheiße in die andere. Hast du diese Lobrecht-Geschichte mitgekommen von Felix? Die auf TikTok viral ging.
Ja, genau, auf TikTok. Ja, ich hab's gesehen. Der hat über. Warte mal. Ich muss.
Es geht auch, Allah. Genießt, Allah. Ach, wie süß. Der kleine Allah muss niesen. Genau. Es geht da um Rollstuhlfahrer und Behindertenparkplätze. Ja, und das ist eine Nummer aus seinem Programm Hype, was auf Netflix vor ein paar Jahren lief. So.
Das ist gar nicht das Aktuelle.
Das ist nicht das Aktuelle, das stammt aus Hype, ja.
Ich finde aber immer lustig, wie verspätet dann sowas kommt.
Ja, aber was ist das Argument?
Dass ich das interessant finde.
Ja, wahrscheinlich trifft es einfach nicht auf einen fruchtbaren Boden damals oder so. Aber ich glaube, das hat erst so auf TikTok hat das Anlauf genommen. Ja, da habe ich es so ein paar Mal gesehen. Ich scroll so durch, ne, und habe da so, weil ich spiele gerade Dragon's Dogma 2 auf der PS5. Sehe da meine Tutorials. Ja, voll geil. Lese da gerade meine Tutorials. Und immer, wenn ich ein neues Spiel habe, gucke ich mir Tutorials auf TikTok an. Ja, und scroll ich mich so durch von einem Videospiel-Tutorial zum anderen. Und auf einmal taucht da Felix auf. Und ich so, Felix, was machst du da? Und
immer wieder war bei mir. Weißt du, am Anfang war so, ich gucke mir das Stand-up nicht so an, dann mache ich weiter. Ja. Ja. Man guckt wieder Felix, okay, irgendwas hat er getan.
Ja. Irgendwas hat er jetzt passiert, wenn Felix sich in meine Timeline da reindrückt. Ja, und ja, ja, es geht halt vor allem darum, dass er halt eben ein Bit über Behindertenparkplätze macht. Und der Joke ist, dass quasi, ich rezitiere es jetzt ganz schlecht, dass sich halt, jeder kennt die Situation, du fährst auf den Parkplatz, Parkplatz ist voll und dann siehst du halt diese zwei leeren Behindertenparkplätze. So. Und dann denkt man sich so, ah fuck, warum ist der Parkplatz nicht frei? Und ich rezitiere das Bit sehr, sehr schlecht gerade. Aber das wird ihm jetzt vorgeworfen, dass das Ableismus also ist.
Die Schlusspointe war, glaube ich, die Behinderten behindern uns in unser Leben rein.
So die genau, die behindern sich in unser Leben rein, genau. Und dann auch eine wunderbare Abschlusspointe, wunderbar ironisch gemeint, bitte nicht falsch verstehen. Dann fahr doch kein Auto, du Krüppel. So, das sagt er halt auch in dem Bit. So, was sagen wir dazu? Wie finden wir das?
Lustigerweise haben mir auch ein, zwei Leute geschrieben, ja, alle, sag doch was dazu, nimm doch Stellung dazu. Und das Ding ist, ich würde das jetzt nie machen, so in einem Post oder so, weil ich einfach finde, dass ich auch nicht jetzt da einen anderen Comedian da deswegen, weißt du, mich darüber erhebe, was er für einen Joke macht. Ich finde im Podcast ein bisschen was anderes, ist ja ein aktuelles Thema. Ja. Ich finde den Joke jetzt nicht besonders gut. Boah, that's it. Also ich, ja, weil mich hat jemand gefragt, wo man über sowas Witze machen darf. Und dann, ich finde immer, dass der Ton ist, dass du, ich finde, du darfst über eine Behinderung Witze machen, du darfst über Sachen Witze machen, aber welchen Ton sprichst du an und was kommt dabei rüber? Ich fand jetzt einfach den Joke weder besonders originell noch sonst was. Also der Joke hatte eigentlich die Message, mich regen behinderte Parkplätze auf. Das ist ja, das ist, was der Joke sagt. Mich nervt das, dass ich die nicht, dass die
fragen. Ja, ja.
Oder glaubst du nicht? Glaubst du, dass die Urinen nicht
tiefer ist? Da geht's jetzt natürlich los, ne? Da geht's natürlich los. Weil man kann natürlich auch sagen, dadurch, dass da so viele Leute drüber lachen, entblößt er ja auch die leicht behindertenfeindliche Einstellung, die in der Gesellschaft so ein bisschen da ist. So, ne? Also, weil der Joke ist ja, hey, obwohl man so aufgeklärt ist, hat man ja trotzdem diesen Gedanken, wenn man auf dem vollen Parkplatz ist und dann sind da diese zwei leeren Behindertenparkplätze und man denkt das, ob man will oder nicht. So. Das heißt, das ist halt auch noch eine, finde ich, schon eine Argumentation, die man da nehmen kann, wenn man möchte.
Ja, kann. Ich finde, er kann. Gesagt,
ja, gut. Aber trotzdem finde ich es ein weirdes Bit. Ich finde es einfach weird.
Ich find ja dafür den Joke nicht gut genug, weil dieses Vorhalten ist immer das Argument dann so, naja, ich zeige nur, wie die reagieren. Und manchmal ist das im Bit auch so, aber dafür ist dann auch die Schlusspointe, dann fahr kein Auto, du Krüppel. Ja.
Ja, vor allem, stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie im Rollstuhl, ne? Mhm. Und du siehst dieses Bit. So, du hörst dir das an, so, ne? Und dann lachst du dich so, weißt du, weil der Satz, fahr doch kein Auto, du Krüppel, also ich kann mir schon vorstellen, dass ich darüber lach, so, ne? Weil es ist halt so sau inkorrekt. Und ganz oft sind inkorrekte Sachen einfach sau lustig. Aber ich glaube, wenn du halt davon betroffen bist und wenn ich mir so anhöre, wie Betroffene so darüber schreiben und was sie da so erzählen, dann ist das halt doch nochmal ein bisschen was anderes. Und dann stellt sich für mich die größere Frage, für wen ist der Joke? Und ich finde, die Frage sollten wir uns einfach viel öfter stellen. Für wen ist der Joke eigentlich gemacht? Ist der Joke gemacht, dass du als Comedian zeigen kannst, wie edgy und dass ich auch mache? Ich habe auch Bits gemacht und ich mache auch Bits, wo ich einfach zeigen will, hey, guck mal, ich bin so ein krasser Comedian. Jeder. Yeah. Okay, also ich nehme mich da nicht. Nur Felix ist einfach 100-mal bekannter und erfolgreicher und er muss jetzt halt einfach als das Beispiel herhalten. So, das ist jetzt leider so. Ist auch null persönlich gegen Felix. Und wo man sich fragt, für wen ist der Joke? Will man einfach nur zeigen, dass man krasse Dinge sagt? So, weil diese Schlusspointe, fahr doch Auto, ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. Ja? Das ist lustig für Leute, die nur die Krassheit dieser Aussage sehen, ja, und die selber eine gewisse Distanz zu dem Thema haben. Ja, so. Und ich möchte nicht unterstellen, dass jeder, der irgendwie mit einer Behinderung lebt, automatisch gleich darüber denkt und der eine findet es lustig, der andere findet es nicht lustig, weil das sind ja auch unterschiedlicher Humor. Aber ich finde schon, es grenzt die Ausrichtung des Jokes schon auf die Menschen ein, die nicht so davon betroffen sind. Also machst du da einen Witz für, ich mach's jetzt mal in Anführungsstrichen, für Stärkere, auf Kosten von Schwächeren. Und dann kommt ja immer dieses Standardargument, das hast du auch schon oft gehört, so, ja, aber man muss doch über jede Minderheit Witze machen, weil wenn ich nicht über die Witze machen würde, dann ist das ja eine Diskriminierung. Was ja das dümmste Argument überhaupt ist. Das ist so dämlich, wirklich, ich reg mich da jedes Mal auf. Damit ist ja Chris bei seiner Darf er das Nummer ja auch schon durchgekommen. Hey, wenn ich über alle Witze mache, ja, dann sind alle gleich versorgt und dann ist das gleichberechtigt. Was einfach nicht stimmt, weil es die Position des Sprechenden ignoriert, meiner Meinung nach. Da wird so getan, als ob man selber auf der Bühne eine neutrale Instanz wäre, die völlig von sich aus entscheiden kann, welcher Joke für welche Minderheit okay ist. So. Und das ist eine Umkehr der Deutungshoheit, was ein ganz klares Machtgefälle ist. Und deswegen finde ich das überhaupt gar kein Argument. Das ist überhaupt für mich überhaupt gar kein Argument. Natürlich kannst du einen Joke machen, aber was für ein Joke? So, damit ist es doch nicht abgegolten. Also ich gehe schon so mehr in deine Richtung, wie du auch sagst. So, was für eine Art von Joke?
Genau. Dann nehmen wir nochmal Felix Beispiel. Ja? Die Prämisse ist ja nicht unwitzig. Diese Bildung, ein paar Plätze. Jeder hat schon mal diesen Gedanken gehabt, so, oh Mann.
Na klar. Nein, wenn ich da so reingrätsche. Ich finde die Prämisse, ich gebe dir recht, ich finde die Prämisse auch nicht schlecht. Aber zu sagen, jeder hat diesen Gedanken schon gehabt, wer ist denn jeder? Wer ist denn jeder? Jeder sind Leute, die wahrscheinlich selber ein Auto fahren können, selber dieses Problem hatten, dass da zwei freie Behinderteparkplätze sind.
Jeder, der nicht einen Gegenparkplatz nutzen darf.
Eben. Verstehst du, das ist es. Da geht's halt los. Ne?
Ja, aber das ist auch nicht schlimm, weil dann kannst du ja, du kannst das Bild ja umdrehen. Also ich finde, du kannst da so schöne Witze drüber machen. Du kannst ja aus der Perspektive von jemandem, der die benutzen darf. Ja. Lustig, ja? Und du kannst weißt du, das ist ja eines, die Freude und so. Ich finde, da spielt so ein, du kannst es da beide geil rausgehen, beide Seiten. Was mache ich damit? Jeder.
Yeah.
Jeder, regt sich ein Behinder nicht und Behindertenplatz auf.
Ja, finde ich, dass beide geil rausgehen, bestimmt, auf jeden Fall, nur ich sehe es nicht. Also ich kann, weil das Ding ist, wie gesagt, es wird die Position des Sprechenden ignoriert. Ja, und wer auf der Bühne steht und das sagt, der muss sich selber auch irgendwo in den Joke mit reinnehmen und auch irgendwo thematisieren, wie er steht und wie man dazu positioniert ist und was einem strukturell ermöglicht, überhaupt dazu. Das muss ich in irgendeinem Punkt finden, weil wie würde das aussehen, dass beide geil davon rauskommen, dass beide Seiten gut da wegkommen? Wie würde das aussehen, deiner Meinung nach?
Zum Beispiel, dass man die Position erzählt, wie ist das, wenn man eine Behinderung hat und sich darüber freut, dass man so einen Parkplatz hat, ja?
Ja.
Also irgendwie so, ich meine, ich werde jetzt hier nicht in einer Sekunde das ganze Bitte machen können.
Alla, total, das ist auch nicht die Aufgabe. Ich wollte einfach mal nur wissen, was du so denkst. So,
zumindest,
das ist schon mal das Erste.
Was du nicht darfst, finde ich, der letzte Satz ist einfach kein guter Joke.
Der ist hart, ja.
Weil das ist für mich kein guter Joke. Also das ist dann so, ja, Bruder, okay, was, dann Also es ist einfach kein Joke.
Na, das Ding ist, weißt du, man kann es auf beide Seiten verargumentieren. Auf der einen Seite ist es natürlich eine maßlose Übertreibung und die Leute im Saal haben gelacht und Punkt. Damit hat der Satz seine Aufgabe erfüllt, so, und auch und er baut das ja auch erwartungstechnisch auch sauber auf und das ist ja alles gut. Nur weil das Ding ist, ich hau halt auch krasse Sachen raus, so, ne? Muss man halt auch immer ehrlich sein, ne?
Ja, aber ich glaube, da wird zu reflektierter.
Also ja, aber I don't know.
Bei diesem Satz sehe ich halt jetzt keinen Mehrwert. Und klar lachen Leute, aber ja, also, waren sie jetzt auch gar nicht wieder sagen, aber ich habe gestern lustigerweise einen mitgesehen von Mario Barth, ja?
Ja, ja.
Das war echt nicht gut. Und hey, die sind ja ausgerastet, die Leute.
Ja, ja, total.
Schockiert, aber das war ja eine Stimmung und ich dachte so, und das war jetzt auch kein, hat niemand angegriffen. Ich war nur damit, ich war überrascht, wie die abgegangen sind. Also ich glaube sogar, dass man damit was Schönes machen kann, ja. Ich habe nämlich, guck mal, ich habe ja einen Behinderten-Gag, ja, und ich will jetzt nicht sagen, dass der besser ist, ja, aber ich kann ihn auch hier nochmal kurz wiedergeben, dass du auch siehst, weil das ist auch True Story. Ich kenne jemanden in meinem Umfeld, der hat Down-Syndrom und der wollte immer, dass ich einen Showgewinn mache, ja.
Okay.
Ich habe gesagt, so, nein, mache ich nicht. Also, komm, ich kann irgendwas machen, ja. Und dann habe ich halt so eine Geschichte gemacht, ja, dass ich halt so dumm bin, dass weil in der Schulzeit, ja, dass mich alle für dumm halten, ja. Und dass sogar mein Nachbar halt, der auch da so dumm hat, ich werde dümmst und so. Das ist eigentlich der Joke, ja. Und der ist auch noch nicht so gut, weil damit sage ich ja, hey, was, willst du damit sagen, dass alle Down-Syndrom Leute dumm sind? Und dann löse ich ihn aber so auf, dass er am meisten über diesen Joke lacht, ja. Er lacht am meisten über diesen Joke, ja. Mhm. Und ich sage, ey, warum lachst du denn am meisten bei dem Joke? Und dann meint er zu mir halt so, ja, weil du wirklich dumm bist. Also er lacht, weißt du? Und das, ich bin umgedreht. Also und das ist einbauen. Also ich meine nur,
das
mir
das verstehe ich. Und das verstehe ich auch. Und ich verstehe auch so deinen Punkt. Und dass man halt, da das so machen kann, okay, das finde ich auch, das fände ich jetzt, wenn du mich jetzt konkret fragst, fände ich das auch besser. Ich möchte noch auf eine andere Sache hinzu und damit vielleicht so auf die Zielgerade von dem Segment mal zusteuern. Und zwar, auch wenn du das so angehst wie du, dass man sagt, dass beide Seiten gut rauskommen, ist immer noch, aus welcher Perspektive macht man das so? Weil was heißt genau, beide Seiten gut rauskommen? Als ob es da so eine, sage ich mal, so eine, so ein Gleichgewichtsverhältnis gäbe, ja, was herzustellen ist, so, dass beide Seiten irgendwie Gewinner sind. Aber diese Betrachtung entsteht meistens auch aus einer weißen, männlichen, in der Regel privilegierten Perspektive, so. Das heißt, auch wenn das Anliegen wirklich bekräftige ich total, finde ich super, so. Trotzdem darf man da nicht vergessen, dass man einfach blinde Flecken hat und eigentlich auch wenn man diesen Ansatz verfolgt, irgendwo nutzt man eine Minderheit aus, weil dieses beide Seiten Ding ist ja auch dazu da, dass man selber auf der Bühne gut rüberkommt, ja, und neutral rüberkommt und hey, und man findet da einen versöhnlichen Weg und so. Und irgendwo fühlt es sich für mich, ich rede jetzt nur von mir, ja, fühlt es sich immer ein bisschen fishy an, wenn man Minderheiten oder Perspektiven, die mit seiner eigenen Lebenserfahrung nicht wirklich was zu tun hat, wenn man sich da quasi was von leiht, ja, und dann auf der Bühne daraus was macht, um zu beweisen, wie tolerant oder wie edgy man ist oder so. Ich finde das immer ein bisschen fishy, sage ich mal. Und deswegen meine Position ist, warum überhaupt so ein Thema angehen? Ja, weil man ist ein Comedian, man ist ein kommerziell erfolgreicher Comedian und man geht in die Lebenserfahrungen und Themen von anderen Minderheiten oder von Minderheiten und greift deren Themen auf, um sie wiederum in seinem eigenen kommerziellen Unterfangen auf eine Art und Weise zu präsentieren, von der man selber profitiert, um zu zeigen, wie tolerant und wie super man doch ist. Also egal, wie man es macht, aus meiner Sicht ist man immer ein Lakai der Mehrheitsgesellschaft, weil man halt Teil davon ist. So. Und deswegen halte ich finde, jeder soll das machen, was er gut findet. Ich finde auch, jeder soll bitte das machen, was er lustig findet. Ja, absolut. Aber mein Standing davon ist immer wirklich Vorsicht. Vorsicht, 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 aufpassen, weil auch wenn man aus der eigenen Sicht heraus vielleicht total tolerant auftritt und auch tolerante Absichten hat, es könnte vielleicht doch nicht so tolerant sein, wie man glaubt. Und eigentlich unterstützt man die Benachteiligung, ohne dass man es will. So, und das, ich habe sehr viel geredet und ich glaube, das reicht jetzt.
Wir sind aber abschließend, ich meine, findest du, dass da jetzt für Recht ein Fass aufgemacht wird? Oder ich würde jetzt im Podcast zu äußern, finde ich okay, aber ich hätte jetzt da nie ein Stitch oder so gemacht, um, oh mein Gott, weil ich
finde,
das muss er wissen, was er macht und jeder, weißt
du? Ja, klar, aber wir können ja sagen, jeder muss selber wissen, was er macht, weil wir ja nicht so konkret von dem Problem betroffen sind. Was du mit Fass aufmachen meinst, da haben halt Menschen mit Behinderung haben halt einfach auf TikTok gesagt, wie schlimm sie das finden. So. Und wie es
Menschen mit Behinderung, ich fand es eine sehr große Influencer teilweise.
Ich habe wirklich da waren ein paar Influencer dabei, aber ich habe das nur von Menschen gesehen, die auch wirklich betroffen waren von der ganzen Sache. Und auch das, Allah, ist so tricky, weil auch da macht man so ein Policing, wer darf jetzt mitreden und wer nicht, weißt du? Weil, egal, das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Aber dein Wecker klingelt, Allah, Wäsche ist fertig. Ja, genau. Ich bin da, also deswegen ein Fass aufgemacht. Da haben sich einfach Menschen geäußert, auch mit 4 Jahren Verspätung, ja, oder was heißt Verspätung, es ist halt jetzt erst hochgekocht, man weiß manchmal nicht, warum Sachen hochkochen, und da wurde das dann aufgegriffen und dann hat das halt jetzt so einen Zug bekommen, und weil es halt Felix ist, weil Felix ist einfach the man, muss man einfach sagen, kriegt das natürlich absolut, aber bei ihm ist es halt wirklich so, bei ihm, und das möchte ich auch nochmal zur Verteidigung sagen, wird halt alles nochmal auf die doppelte Goldwaage gelegt, weißt du, und wird auch nochmal genauer hingeguckt, weil seine Sachen werden halt wirklich millionenfach gehört, so, also das, deswegen möchte ich auch nochmal sagen, wenn du meine Show oder eine andere Show von jemandem nimmst und das gucken sich 15 Millionen Leute an, ja, oder 2 Millionen oder 3 Millionen oder 4 Millionen, 10 Millionen meinetwegen, dann wird es da Sachen geben, wo man Anstößigkeiten findet, weil niemand ist so durchreflektiert bis in den letzten Winkel, dass man nicht einfach Blindspots hat.
Auch safe, ich bin ganz überzeugt, dass ich viele Sachen habe. Im Nachhinein würde ich die so nicht mehr machen.
Ja, absolut. So. Deswegen, aber gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Bin sehr gespannt. Könnte auch, ich habe hier schon wieder so das Gefühl, wie in der letzten Folge, bei der Comedy-Preis-Folge, dass das so karrierebeendend ist.
Was?
Nein, glaube ich auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht.
Ich bin ja immer ein Freund, dass man über alles dann normal reden kann. Deswegen, und ich finde, Felix, gerade wenn man ja ein bisschen seinen Podcast hört, ist eigentlich ein
total guter Mensch. Ja, klar. Sowieso. So, apropos reflektierte Menschen. Ich habe wieder eine Mail bekommen von unserem Hengi-Fanclub. Ja, und zwar der Hengi-Fanclub schreibt uns: Grüezi Maxi, Servus Allah. Also, mich begrüßen sie auf Schweizerdeutsch, dich auf Bayerisch. Ja, mit Absicht vertauscht, Maxi könnte mal Schweizerdeutsch und Allah Bayerisch lernen. Nein. Wir möchten uns entschuldigen, dass wir letzte Woche keine Mail geschrieben haben. Ja, das habe ich gemerkt, lieber Fanclub. Es ist gerade eine stressige Prüfungsphase.
Ah, das sind die Ausreden hier.
Genau. Aus demselben Grund haben wir uns diese Folge ausnahmsweise vormittags angehört. Und wer hätte gedacht, euer Podcast ist auch ohne Bier unterhaltsam. Ausnahmsweise. Für alle, die jetzt dem vom Hengi-Fanclub zum ersten Mal hören, das sind Studenten, die gehen zur Uni und die hören unseren Podcast grundsätzlich betrunken. Ja, also wir glauben, das sind ehrlich gesagt 4 Problemfälle an der Uni, die unter massiven Alkoholkonsum leiden. Aber für diese Folge haben sie sich mal zusammengerissen. Wir sind sehr stolz auf euch.
Ja, bitte.
Hendrik fühlt mit Maxi mit. Er hatte letztens während einer Prüfung Reizhusten, weil ich habe ja auf Friedrichshafen erzählt, dass ich da eine Hustenattacke hatte, der eine halbe Stunde lang nicht wegbekommen hat. Hendrik, ich fühle mit dir. Könnt ihr euch vorstellen, wie unangenehm so etwas sein kann? Erstens, er kann sich nicht auf die Prüfung konzentrieren und zweitens, alle anderen auch nicht. Das war funny. Und wisst ihr was? Er konnte sich während der Prüfung keinen Tee machen, weil er den Wasserkocher nicht mitgenommen hat. Das fände ich aber auch geil. Mitten in der Prüfung einfach so einen Tee kochen. Das finde ich eine Ansage. Seit diesem Vorfall hat er sich vorgenommen, für jede Prüfung eine Thermoskanne mit Tee und eine Packung Ricola mitzunehmen. Da heute eine Folge mit Debatten über interessante News, möchten wir eine weitere Diskussion anstoßen. Okay, ich glaube, da fehlt ein Wort. Ein 35-jähriger Franzose, der erst seit einem Jahr Chefkoch ist, erhält für seine Küche auf Anhieb 3 Sterne vom Guide Michel. Es ist die höchste Auszeichnung, das wisst ihr ja bereits, die nur 138 Küchen weltweit innehaben. Die Küche, die er übernommen hat, hatte zwar zuvor schon 3 Sterne, aber eine Übernahme gleicht für den Guide Michelin einer Neueröffnung. Ein polarisierender Fakt am Rande, es wurde noch keine Küche mit einer Chefköche mit 2 oder 3 Sternen ausgezeichnet. Vegetarische Küchen haben nicht mal 1 Stern. Oh, das ist ja interessant. Mhm. Ist seit einem Jahr Chefkoch und erhält auf seine Küche auf Anhieb 3 Sterne.
Ha. Huh. Und das ist jetzt die, also was Sie jetzt darüber denken, oder was?
Ja, was denken wir darüber, Allah?
Keine Ahnung, wo diese Sterne sind. Also, ich finde, wenn der gut genug ist, warum nicht? Und ist das jetzt so, das finde ich so das krasse Ding, dass man sagt, das ist ein No-Go.
Ja, anscheinend, der hat die Küche einfach nur übernommen, ja, und die Küche hatte halt vorher schon 3 Sterne und der Guide Michelin sagt halt, hey, pass mal auf, das ist für uns wie eine Neueröffnung, das heißt, der neue Chef kriegt auch 3 Sterne, einfach nur, weil die Vorgängerküche 3 Sterne hatte. Das finde ich auch ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Also ich finde, man hätte den zumindest mal zum Probekochen einladen sollen, der hätte mal zumindest bei Grill den Hänsler mal zeigen können, was er kann, so, und dann hätte man sich ja überlegen können.
Ja, nicht bei dir, ja. Ja, gut, dass wir das noch beredet haben. Also ich finde, wir sollten auf die Frage gehen. Wir sollten auf die Frage gehen.
Aber ey, diese Prüfungssituation von Hendrik. Erinnerst du dich noch an Prüfungen, an Abschlussprüfungen, Alter?
Ja, aber ich war eh ein furchtbarer Schüler. Also Schule war für mich eh Horror. Also ja. Ich so gut denke, kein Fan.
Pass auf, ich hab eine Story zum Abschluss. Abschlussprüfung, mittlere Reife, Niederbayern, okay? Ich habe halt das ausgefüllt, Mathematik, ne? Und ich habe halt das ausgefüllt, was ich konnte. Und wir waren da alle in so einer riesigen Turnhalle. Vorne saß der Lehrer. Daneben sind so 2 Lehrer so wie so Wachen auf und ab gegangen und haben überprüft, ob wir voneinander abschreiben oder so. Und dann haben wir den Prüfungsbogen bekommen. Und in diesem Prüfungsbogen waren 4 Aufgabengruppen, ja? Und du musstest 2 Aufgabengruppen bearbeiten und abgeben. Und die Aufgabengruppen, die du nicht machen wolltest, musstest du durchstreichen. So. Mein lieber Klassenkamerad Daniel, der mir jetzt tatsächlich zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder einfällt. Ich guck so rüber und sehe, dass der Daniel mega entspannt ist. So nach 20 Minuten war der fertig, weißt du? Und alles gut, entspannt, ich wusste alles okay. Und dann, dass dem alle abgegeben haben, danach sind wir zum Bäcker gegangen, haben uns Brötchen geholt und dann haben wir so gequatscht und dann habe ich Daniel gefragt, ja, welche Aufgabengruppen hast du denn gemacht? Und dann sagt er, ja, ich habe die B genommen. Und dann ich so, welche noch? Und er so, wie, welche noch? Ja, du musst es 2 machen. Und er so, ah, Maxi, du alter Scherzkeks, verarsch mich doch nicht. Wir haben eine, ich habe die anderen 3 durchgestrichen und eine habe ich gemacht. Und ich so, Daniel, ist das dein Scheiß? Nein, Daniel, wir mussten 2 durchstreichen und 2 machen. Dann er so, nee, du verarscht mich jetzt. Oder nicht so, nein, Daniel, ich verarsch dich nicht, wirklich. Und dann hat der rumgefragt, hey, wie viele Aufgabengruppen habt ihr gemacht? Und dann so, ja, wir haben 2 gemacht und 2 durchgestrichen. Und dann ist dieser Daniel heulend zusammengebrochen, weil er halt wirklich eine Aufgabengruppe zu wenig ja, und also wirklich, Abschlussprüfungen können ein absoluter Horror sein, wirklich. Und die Geschichte ging dann so aus, dass er, glaube ich, die Prüfung nochmal wiederholen durfte. Ja, also er durfte nochmal secluded, musste er eine andere Prüfung dann nochmal machen, also das, er konnte ja nicht das gleiche nochmal machen, so durfte er das quasi nochmal wiederholen, weil er wirklich und auch seine Eltern gebettelt haben bis zum geht nicht mehr. Das finde ich halt hart. Also wenn du da durchfällst, das fände ich wirklich hart. Also wenn es wirklich, da finde ich auch eine Wiederholung, finde ich auch okay. Aber finde ich schon krass. So, also wenn du wirklich eine Aufgabengruppe einfach verpeilst, boah, Alter.
Deswegen Leute, wenn ihr so eine Prüfung macht, ja, immer gut gucken. Sonst wird das nichts.
Das große Schlusswort. Sonst landet ihr irgendwann im Zoo Hagenbeck als Ausstellung. So, bam! Gottes Willen. Gottes Willen.
War schön mit euch.
Wunderbar. Ich bräuchte mal einen Shitstorm. Ich kündige eine neue Tour bald an. So, vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Danke wieder, dass ihr immer so treu seid. Wir freuen uns total auf die Tour und können es gar nicht erwarten, dass wir für euch live performen dürfen. Alles Gute und bis nächste Woche wieder, ne?
Tschüss.